Vielleicht beten wir am Anfang und jetzt verzichten wir auf das Lied, die Zeit ist schon fortgeschritten.
Herr, wir beten, dass du uns führst in diesem wichtigen Thema Fleisch und Geist, dass wir jetzt, wir bitten um deine Hilfe aus deinem Wort. Amen.
Ich muss hier noch ganz kurz auf diese Frage eingehen, die jetzt im Raum steht. Wir waren bei Römer 8 geblieben. Römer 8, Vers 2 zeigt der Apostel Paulus, er spricht hier von, wenn wir Römer 8 lesen, müssen wir Acht geben, dass das Wort Gesetz einmal so und einmal so verwendet wird. In Vers 2, das Gesetz des Geistes, das heißt die Gesetzmäßigkeit, das Kraftgesetz. Ich sage Kraftgesetz, das ist, denke ich, am besten zu verstehen. Denn wir sprechen ja im Deutschen auch von einem Schwerkraftgesetz. Das ist ein Gesetz, das wirkt. Die Schwerkraft ist eine, das ist eine Gesetzmäßigkeit, der Gegenstand fällt immer auf den Boden oder immer so lang, bis er aufgehalten wird, fällt er nach unten, ist, weil dieses Gesetz wirkt. Und in diesem Sinne ist hier das Gesetz also eine Gesetzmäßigkeit, ein Kraftgesetz, weil da eine Kraft wirkt. Das Kraftgesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Kraftgesetz der Sünde und des Todes. Von dem hat er in Kapitel 7 ja längere Zeit berichtet und das hat er beschrieben. Es gibt ein Gesetz in mir, ein Kraftgesetz, das heißt das Kraftgesetz der Sünde. Die Sünde ist hier in Einzahl, die Sünde als Macht. Die Sünde ist hier das, was Sünden hervorbringt. Die Sünde bringt Sünden. Und das Sündengesetz, das Gesetz der Sünde, ist die Tendenz, dass es mich immer wieder in diese Richtung drängt. Das ist genauso das Kraftgesetz der Sünde. Es zieht immer wieder dorthin. Das ist das Kraftgesetz der Sünde und des Todes. Und dann in Vers 3 spricht er vom Gesetz Mose. Denn was das Gesetz nicht vermochte, das Gesetz Mose, ja, die Gebote, was das nicht vermochte, das tat Gott, heißt es bei Luther oder bei Elberfelder. Aber das Griechische, im Griechischen fehlt ja hier das Verb. Also im Griechischen heißt es so, denn was das Gesetz nicht vermochte, in Klammer, es war ja schwach durch das Fleisch, und dann kommt, wie geht der Satz jetzt weiter? Da steht im Griechischen nur Gott. Da fehlt ja das Verb. Das tat Gott oder das machte Gott möglich, das ist besser, das machte Gott möglich. Also was das Fleisch nicht vermochte, nämlich mich zu einem Menschen zu machen, der dementsprechend lebt, wie das Gesetz es will, das war ja schwach. Das Gesetz konnte nichts anfangen mit mir, weil da war keine Kraft vorhanden, ja. Was das Gesetz nicht vermochte, es war ja schwach durch das Fleisch, das machte Gott möglich, nämlich. Er hat es nicht automatisch bewirkt. Gott machte etwas möglich. Was hat er getan? Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde oder Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde, also als Opfer für die Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Er verurteilte diese Macht der Sünde verurteilte er im Fleisch, in seinem Fleisch, als er am Kreuz gestorben ist, ja, als er seinen Zorn auf Christus entlud, als Gott seinen Zorn auf Christus entlud. Dort hat Gott die Sünde im Fleisch verurteilt. Die Sünde am Kreuz. In Christus. Christus Fleisch bezieht sich auf Christus, denn er wurde Mensch, ganz Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Und in dem Fleisch Jesu Christi, dort am Kreuz, verurteilte Gott die Sünde, diese ja, verurteilt die Sünde, dieses Kraftgesetz. Und das hat ja ein Urteil zufolge. Die Sünde an sich verlangt eine Bestrafung. Vers 4, damit das Recht, die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde. Das ist jetzt etwas Progressives, werde. Nicht einfach nur in uns erfüllt wird, so jetzt ist fertig, jetzt ist alles erfüllt. Nein, mit dem Ziel, warum hat Gott den Sohn gesandt? Mit dem Ziel, dass jetzt in uns, in den Gläubigen, die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Gläubigen haben jetzt den Heiligen Geist bekommen. Durch das Opfer Jesu Christi und durch Pfingsten, das ist jetzt noch dazugekommen, kam der Heilige Geist jetzt in uns, in jeden Gläubigen hinein. Und jetzt ist die Möglichkeit gegeben, das, was das Gesetz nicht vermochte, nämlich mich zu einem anderen Menschen zu machen, das hat Gott jetzt möglich gemacht, indem er den Herrn Jesus sandte. Und der Herr Jesus hat den Heiligen Geist geschickt. Und jetzt ist der Heilige Geist in uns und jetzt kann das möglich gemacht werden, dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt wird. Jetzt kann es geschehen. Wie denn? Ja, durch den Heiligen Geist. Die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wandeln heißt, ich muss mein Leben danach ausrichten, ich muss leben danach. Also wie geschieht es, dass ich jetzt, die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird? Das geschieht dadurch, dass ich jetzt durch den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist lebe, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, das heißt, die wir nicht unser Leben ausrichten zugunsten der diesseitigen Welt und der Kräfte dieser diesseitigen Welt, sondern die wir nach dem Geist wandeln, das heißt, die wir also uns nach der Welt des Heiligen Geistes ausrichten und nach ihm, aus seiner Kraft heraus leben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber manchmal tun wir das ja nicht. Sagt er, ja, das wird dann in Kapitel 8, Vers 12 dann ja auch gesagt. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann gehen wir Richtung Tod. Das ist gefährlich. Also das sollen wir nicht tun. Aber üblicherweise, das setzt er voraus, üblicherweise sollte es so sein, dass wir also nach dem Geist uns ausrichten, als Christen jetzt, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist wandeln heißt also nach dem Geist leben und aus der Kraft Gottes heraus leben. Unsere Entscheidungen auch aus dieser Sicht heraus treffen. Und dann geht es weiter, dann sagt er in Vers 5, dann wird er ganz praktisch. In Vers 5 spricht er dann von der Ausrichtung. Und bitte, die Übersetzung sollte hier heißen, denn die nach dem Fleisch sind, so heißt es im Griechischen, die nach dem Fleisch sind. Fleischlich sind, ist zu schwach. Denn die nach dem Fleisch sind, er redet jetzt prinzipiell, die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, heißt das, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Das heißt, die sind bedacht auf das. Die beschäftigen sich mit dem. Das Fleischliche ist das Diesseitige, die Kräfte des Diesseitigen. Wenn man sich nach dem Fleisch ausrichtet, wenn man gebannt ist nach dem Fleisch, wenn man diesseitig orientiert ist und nach den Kräften dieser Welt lebt, wenn einem das wichtig ist, dass der Bauch voll ist und dass man in Lust lebt oder dass man einfach, dass man immer einen Kick hat von außen irgendwie, einen Reiz hat. Wenn man sich ganz nach dem ausrichtet, dann wird man Schwierigkeiten bekommen. Also, aber hier spricht er ganz allgemein, er sagt, das sind die nach dem Fleisch sind, das sind grundsätzlich einmal die ungeretteten Menschen, aber Christen könnten das auch manchmal sein, aber hier stellt er schon den Ungläubigen und die Gläubigen gegenüber. Er sagt nicht die nach dem Fleisch wandeln, sondern die nach dem Fleisch sind. Ja, also das heißt, die ihr Lebenselement im Fleisch haben. die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, das sind die, die ihr Lebenselement im Geist haben, die also nach dem Geist ausgerichtet sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Das heißt, die interessieren sich für die Dinge des Heiligen Geistes. Die interessieren sich für die Dinge der Welt Gottes. Als Christ könnte ich natürlich entweder nach dem Geist wandeln oder nach dem Fleisch wandeln. Das steht mir frei. Ich habe zwar jetzt den Geist, aber ich muss nicht nach dem Geist wandeln. Leider kann ich auch nach dem Fleisch wandeln. Das sagt in Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriff zu sterben. Dann schlagt ihr eine Richtung ein, die nicht gut ist. Die geht nämlich Richtung Tod. Und das sollt ihr nicht tun. Ein Bruder hat mal gesagt, es ist wie zwei Hunde. Der hat zwei Hunde, die waren gleich stark. Und er hat gesagt, wenn ich die aufeinander loslasse, die kämpfen, die sind gleich stark. Aber wenn ich einen Hund längere Zeit nichts zu essen gebe, dann wird der andere stärker. Der Hund, den du fütterst, der wird stärker. Ja. Und wenn wir unser Denken sehr stark aussetzen, dem Diesseitigen aussetzen und von uns bestimmen lassen, von dem, was wir hören und sehen und fühlen und immer das Diesseitige im Vordergrund steht und das Jenseitige, das Geistliche so wegdrücken und nur ja ein paar Minuten pro Tag noch ein bisschen schnell stille Zeit und dann das ist schon, damit hat man es schon, was wird dann geschehen? Dann werde ich stark vom Diesseitigen her geprägt und dann werden diese Kräfte natürlich mich dahin ziehen, weil ich ja sowieso in mir eine Tendenz habe, die mich zur Sünde zieht. Ja, dann wird dieses also mehr sein, da werde ich dann Probleme bekommen. Wenn ich mich stark mit dem Geistlichen beschäftige, viel mit Jesus Christus, wenn ich mich beschäftige mit den Gedanken Gottes und wenn mir das ein Anliegen ist und wenn ich auch bete dafür, Herr, erinnere mich mehr an diese Dinge, an dich, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich mit Menschen rede, dann, dass ich die Menschen anblicke, wie du sie anblickst und so weiter. Wenn man so mit Gott in Verbindung ist, dann ist man sehr stark mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Und dann ist natürlich klar, dass die Kräfte des Geistes viel stärker wirken können. Und dass der Heilige Geist viel mehr zum Zug kommen kann und nicht das Fleischliche. Und Paulus sagt ja, Paulus sagt in Römer 13 dann später, wieder noch praktischer, also noch ganz deutlich hier, Römer 13 am Ende, sagt er zu den Christen dort, Vers 14, zieht den Herrn Jesus an und trefft nicht Vorkehrungen für die Lüste des Fleisches. Er sagt, lebt nicht so, dass ihr die Lüste des Fleisches hervorruft, direkt, ja. Lebt nicht so. Petrus sagt das auch. Petrus im 1. Petrus 2, Vers 11, sagt, enthaltet euch der fleischlichen Lüste. Die kämpfen gegen die Seele. Das ist ganz praktisch, sagt er. Schaut, wenn ihr stark für die fleischlichen Lüste lebt, dann richtet ihr euch dann stark danach aus und das kämpft gegen die Seele. Dann werden die anderen Kräfte zurückgedrängt. Also das ist ganz, ganz praktisch, sind sie hier. Aber in Römer 8 spricht er von der Theorie, das heißt, das ist alles Praxis, aber er möchte das jetzt lehrmäßig darstellen. Also die nach dem Fleisch sind, die sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod. Ja? Das Trachten des Fleisches ist Richtung Tod und es ist Tod in sich selber. Das Diesseitige geht alles mal kaputt. Das heißt nicht, dass wir nicht gegen die Schöpfung sind. Wir freuen uns an den schönen, guten Essen und wir freuen uns an der Natur und wir freuen uns an den Dingen, die Gott uns zeigt. Aber wir setzen sie mit Gott in Verbindung. Ja? Wir sind dankbar dafür. Aber wir leben nicht nur dafür. Das ist nicht das, was uns wirklich letztlich ausfüllt. Sondern wir haben andere Interessen. Und wenn wir das machen, wenn unsere Interessen bei den Interessen Gottes sind, dann kann das gedeihen, das Geistliche. Da kann das geistliche Leben blühen, aufblühen und dann wird es stärker. Dann werde ich auch merken, jetzt zieht es mich gar nicht mehr so dorthin wie vorher. Das sind ganz praktische Hilfen dann. Das Sinnen des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, Vers 7, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Es vermag das gar nicht. Vers 8, die im Fleisch sind, also die Menschen, die in dem Fleisch sind, das ist ihre Existenz, sind die Ungläubigen, die können Gott nicht gefallen. Vers 9, ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid nicht ungläubig, ihr seid nicht wie die Ungläubigen, die ihr Lebenselement im Fleisch haben, sondern ihr seid im Geist, das heißt in Christus, das ist euer Lebenselement. So wie der Fisch, dessen Lebenselement ist das Wasser. Ja? So ist Christus unser Lebenselement. Der Geist. Also ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, Vers 9, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Also wenn der Heilige Geist in euch drinnen ist. Ja? Das ist ja durch die Wiedergeburt und Umkehr zu Christus, und kommt der Heilige Geist in unser Leben. Wenn er in uns wohnt, dann sind wir im Geist. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, dann ist er nicht sein Eigentum. Vers 10, wenn Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot, das heißt natürlich, er ist nicht ganz tot, aber er ist in Richtung Tod. Der Leib ist dem Tode verfallen, das erklärt er ja gerade jetzt. Wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde. Das heißt, der Leib ist dem Tode verfallen, das erleben wir ja. Andererseits der Geist, Leben. Da ist was anderes. Der Geist Christi, der in uns ist, der ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Christus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Jetzt haben wir es. Der Leib ist tot, das heißt, er ist sterblich. Eure sterblichen Leiber. Die wird er lebendig machen. Eines Tages. Nämlich dann, wenn der Herr wiederkommt. Wegen seines in euch wohnenden Geistes, weil der Geist Gottes hier drinnen wohnt. Vers 12, dann sind wir also Brüder Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sind dem nichts schuldig, wir müssen nicht. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Da geht ihr in diese Richtung. Passt auf. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dann werdet ihr leben. Dann wird sich Gottes Leben stark erweisen, wird Wachstum geben und so weiter. Denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Heilige Geist, der motiviert uns, der leitet uns, der ermutigt uns und fördert dieses Leben in uns. Das war jetzt ein kurzer Exkurs, kurzer Ausflug. Aber jetzt zurück zu unserer Folie. Wir waren ja bei Josua 5 bis 8. Und wir sehen hier die Parallelen zum Neuen Testament. Ich habe hier Josua 5 bis 8, wir haben gesagt, Ausgangsbasis war das Gebot an Mose, das Gesetz zu errichten am Ebal, 5. Mose 27. Und das neutestamentliche Gegenstück ist Römer 8. Wie wird jetzt das Gesetz errichtet? Und zwar auf richtige, positive Weise. Wie wird jetzt das Gesetz aufgerichtet in unserem Leben? Römer 3, Vers 31 sagt, ja, heben wir jetzt denn das Gesetz auf durch die Gnade? Wenn wir durch Gnade gerettet sind, gibt es dann nichts, ist nichts mehr mit dem Gesetz? Kann man das alles vergessen? Sagt er, nein, wir richten das Gesetz auf. Römer 8, Vers 31. Also durch die Gnade, jetzt wo wir durch die Gnade gerettet sind, jetzt richten wir das Gesetz auf. Das heißt, jetzt kann erst wirklich das eigentliche Rechtsforderung des Gesetzes kann sich jetzt zum Ausdruck bringen. Einige Dinge vom Gesetz, die sind abgeschafft. Ja, wir halten nicht den Sabbat und wir halten nicht das Passafest und andere Dinge. Die sind vorbei. Aber die Rechtsforderung des Gesetzes war Liebe. Das, was das Gesetz forderte, war das Moralische. Ja? Und das kann man zusammenfassen in einem. Die 10 Gebote kann man zusammenfassen, in dem, dass wir Gott lieben und den Nächsten lieben. Das wird aufgerichtet durch das Gesetz. Hebräer 8 habe ich gestern gelesen, brauche ich nicht mehr lesen. Und Hesekiel 36, 26, 27 auch. Das ist ja, meine Gesetze werde ich in ihr Inneres schreiben. Ja. Meine Gesetze wird jetzt, also das Gesetz Gottes wird jetzt in unser Inneres hineingeschrieben und unser Inneres wird geprägt von den Gesetzen Gottes. Das heißt, als Christ befassen wir uns weiterhin mit der Bibel, befassen uns auch weiterhin mit dem allem, was Gott möchte. Und wir lesen jetzt als Christ, lesen wir das Neue Testament und wir lesen das Alte Testament in den Augen des Neuen Testaments. Manche Gebote des Alten Testaments sind überholt. Ja? Zum Beispiel, wie man auf die Toilette geht auf der Wüstenwanderung, das ist überholt, weil wir sind nicht auf der Wüstenwanderung, betrifft uns nicht. Ja? Es gibt andere Dinge, die aber wichtig sind. Die ganzen Opferrituale, das ist überholt, weil Christus unser Opfer ist. Aber es gibt Prinzipien, die wir trotzdem herauslernen können aus dem Alten Testament. Das heißt, wir lesen mit ganz anderen Augen das Alte Testament, wie der Jude das Alte Testament liest. Aber jetzt wird dadurch, dass unser Wandel, wir möchten unseren Wandel ausrichten nach der Art Gottes. Und wir können viel von der Art Gottes kennenlernen, auch im Alten Testament. Deshalb schauen wir auch ins Alte Testament hinein und können so viel lernen. Also Josua 5, das Verhältnis Beschneidung und Eingang in Israels Erbe. Wie ist das Verhältnis? Gesetz und Eingang ins Erbe. Die kamen rein, dann sofort die Beschneidung. In Galater 3, Vers 15, welches Verhältnis besteht zwischen Beschneidung und unserem Eingang ins Erbe? Die Beschneidung ist eine geistliche, die irdische Beschneidung, die ist nicht nötig. Ich kann es tun, wenn ich möchte, aber das betrifft nicht mein Erbe. Ja. Dann Josua 5 bis 8, der strenge Fluch über Jericho, das war Josua 6, ist der strenge Fluch über Israel, das sich vergriffen hat an dem Verbannten, und über Achan, ein Fluch. Und auf der anderen Seite, beim Galaterbrief, der strenge Fluch über jeden, der über Gottes Volk Unglück bringt, der Gottes Volk ins Unglück stürzt, weil er ein falsches Evangelium bringt, er beunruhigt das Volk Gottes, weil er sagt, man müsse noch das Gesetz erfüllen, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Bitte, es ist auch wichtig, dass ich das jetzt nur noch, möchte das noch einschieben. Auch dieses Denken ist falsch, wenn man meint, jetzt muss ich als Christ, also okay, ich bin aus Gnade gerettet, das habe ich verstanden, gut, das habe ich abgehakt, das verstehe ich, also das Gesetz ist nicht für meine Rechtfertigung. Ja, aber jetzt als Christ, jetzt muss ich das Gesetz halten, damit ich das Ziel erreiche. Das ist falsch gedacht. Christus bringt mich ans Ziel. Ich richte mich nach Gott aus, natürlich. Ich lebe nicht nach dem Fleisch, weil das bringt mir, wenn ich nach dem Fleisch lebe, dann gehe ich in die falsche Richtung und dann könnte ich tatsächlich an der falschen Seite mal ankommen. Ich könnte ganz von Christus wegkommen, wenn ich mich nach dem Gesetz, wenn ich nach dem Fleisch lebe. Aber ich tue jetzt im positiven Sinne, ich lese das Gesetz nicht in der gleichen Art wie der alttestamentliche Mensch. Um das zu erklären, verwende ich oft das Beispiel von einem Kochbuch. Einige kennen das schon. Da ist ein Mann, der hat geheiratet und dann sagt er zu seiner Frau, so, ich möchte, dass du mir das Essen immer kochst, genau nach Kochbuch. Und hier ist das Kochbuch. Also er gibt ihr das Kochbuch am Hochzeitstag, hat er schön aufbewahrt, sagt, das ist das Kochbuch und ich möchte das Essen genau so, wie es da drin steht. Ja? Und die arme Frau fängt dann an zu kochen und wie das ist, ja, mit Zittern und Zagen, ob das wohl dann richtig ist, so. Und sobald einmal das Essen nicht ist, wie Kochbuch ist, ist fertig. Schluss. Bist du nicht mehr meine Frau. Das ist die Drohung. Wenn du nicht bleibst in alledem, was geschrieben steht im Buche des Kochbuchs, dann ist es vorbei. Das ist der Christ, das ist der Jude. Das Verhältnis der Jude, der meint, er müsse jetzt so im Alten Testament. Gott gibt das Gesetz und das Gesetz ist der Maßstab. Oder? Du musst bleiben in alledem, was im Gesetz geschrieben steht. Das andere ist, da ist ein Mann, der liebt seine Frau und er sagt, bei der Hochzeit sagte, ich liebe dich ohne Bedingungen. Du wirst immer meine Frau bleiben und ich habe dich angenommen, aber schau, was ich hier habe. Hier habe ich ein Kochbuch. Und ich liebe Essen genauso, wie es im Kochbuch steht. Ja. Und weißt du, ich habe in meiner ledigen Zeit habe ich kochen gelernt. Und ich zeige dir einige Tricks, wie man meine speziellen Rezepte, wie man das macht und so weiter. Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer da. Ja. Und dann wird gekocht nach Kochbuchart. Und aber es ist eine ganz andere Beziehung, oder? Diese neue Ehefrau, also diese zweite Ehefrau, diese richtet sich jetzt aus nach dem Kochbuch, aber der Bräutigam gibt ihr auch die Kraft und das Wissen, alles, was sie braucht dazu. Und genauso ist unsere Beziehung zum Gesetz. Gott gibt uns das Gesetz und er sagt, aber schau, die Rettung ist rein aus Gnaden und ich möchte, dass dieses Gesetz in deinem Leben aufgerichtet wird und ich bin gleichzeitig die Kraft dazu. Das ist eine ganz andere Beziehung zum Gesetz. Ja, Und so liest man das Gesetz mit neuen Augen, mit neuer Freude, mit neuer Motivation. Und so kann jetzt wirklich die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werden, die wir nach dem Geiste wandeln und nicht nach dem Fleisch. Also das, ja, jetzt hier zurück zur Tabelle. Fluch über jeden, der Jericho wieder aufbaut, bei Josua 6. Und Galater 2, Vers 18, Fluch über jeden, der das Abgebrochene wieder aufbaut, oder? Wenn du das Abgebrochene wieder aufbaust, dann stellst du dich als Übertreter hin. Das Gesetz wurde abgebrochen als Rechtfertigungsmittel und das darf nicht mehr wieder eingeführt werden als Heiligungs- oder Rechtfertigungsmittel. Das ist nicht das Mittel. Ja? Das Mittel ist Christus. Das Mittel für unsere Heiligung, für unsere Rechtfertigung ist Christus. Aber wir lesen jetzt das Gesetz, um Christus besser kennenzulernen. Wir lesen das Gesetz um Christus, wir suchen Christus darin. Und das Gesetz zeigt uns die Art von Christus. Also der neutestamentliche Christ hat eine völlig andere Beziehung zum Gesetz. Aber es wird aufgerichtet durch den Geist. Die Rechtsforderung des Gesetzes wird aufgerichtet. Josua 8 habe ich noch unten lese, Fluch und Segen werden vorgelesen. Es steht jetzt nicht wörtlich drinnen, aber wir wissen es aus 5. Mose 27, dass dort am Ebal und am Garizim Fluch und Segen vorgelesen wurden. Und Galater 3, Vers 10 bis 14, Christus ist für uns zum Fluch geworden, damit der Segen zu den Völkern gehe, sagt Paulus. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit der Segen jetzt zu den Heidenvölkern kommen kann, zu allen, natürlich auch zu den Israeliten. Hier diese Gegenüberstellung Galater und Josua. Sind jetzt zu diesem Komplex, sind da jetzt Fragen? Ups, jetzt habe ich da. Entschuldigung. Ja. Ja, wir denken natürlich, wir denken sehr individualistisch, weil wir den Einzelnen betonen. Aber hier geht es um das Volk. Josua hat den Auftrag, das Volk dahin zu bringen, dass sie sich an das halten, dass sie lernen, man kann nicht nach eigenem Ermessen. Jeder im Volk vertritt das Volk. Israel war vorher mit Gott einverstanden gewesen, an Jericho das Gericht auszuüben. Und jetzt muss es auch mit Gott einverstanden sein, dass die Beute Gott gehört und alles Gott gehört. Und Achan, der war nicht einverstanden damit. Damit wird also in Israel jetzt Sünde geduldet. Natürlich kann man sagen, ja, die Israeliten haben es ja noch nicht gewusst. Na, aber Israel sollte Acht geben darauf, dass nicht Sünde sich einschleicht. Und Gott hilft ihnen ja auch, das aufzudecken. Das ist ja das Wunderbare. Sie bekommen also schon die Hilfe von Gott. Achan vertritt hier Israel. Jeder muss mitmachen. Jeder im Volk muss mitmachen. Es geht nicht, dass einige sagen, ja, einige machen mit und einige nicht. Jeder muss mitmachen. Und wenn einer nicht mitmacht, dann muss genau der eliminiert werden. Das ist in unserem Leben auch so. Es muss alles, der Herr will, dass mein Leben ganz in seinem Dienst steht. Und wenn es jetzt Dinge gibt in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, dann müssen die eliminiert werden. Wenn jetzt Sünde da in einem Punkt festgehalten wird, dann muss das eliminiert werden. Und der Herr hilft mir auch, da drauf zu kommen. Wo ist der Punkt? Ah. Auch in der Gemeinde ist es so. In der Gemeinde Jesu, die sollte ja auch rein erhalten werden. Und wenn jetzt die Gemeinde Jesu das duldet, dass Einzelne sagen sich, nein, also ich nehme das nicht so ernst mit der Unzucht, ich mache das so, ja, wir leben einfach zusammen. Ja. Und wenn man das jetzt duldet, dann wird sich das mit der Zeit ausbreiten. Dann muss die ganze Gemeinde muss handeln. Nicht die Ältesten, sondern die Gemeinde. Jeder Einzelne muss handeln. Sagen. Dem muss sich die Gemeinschaft entziehen. Der behauptet, er sei Christ, aber er lebt nicht nach den... Also es ist was Krasses. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Ja? Das ist Unzucht, die hier geduldet wird. Er ist ein Christ, er lässt sich einen Bruder nennen, aber er lebt in Habsucht oder Unzucht oder in Homosexualität oder sonst etwas. Er übt das aus. Dann muss jeder Christ sich absondern von demjenigen. Jeder Christ ist, jeder ist gefordert. Nicht nur in der Gemeinde, auch in der anderen Gemeinde. Also auch, das ist ja nicht so, dass man sagt, was in der einen Gemeinde gilt, das gilt für die andere Gemeinde nicht. Gott hat ja nur eine Regelung, ja. Das heißt, ich muss auch ein anderer, der zwar nicht zu uns in die Versammlung kommt, sondern vielleicht in das Nachbarhaus in die Versammlung geht, aber dann kommt er zu mir, dann kann ich auch nicht so tun, als ob nichts wäre. Dann muss ich sagen, Moment mal, da ist ja ein Problem. Du lebst ja nicht. Dann muss ich auch sagen, Gott gebietet mir, ich muss von dir die Gemeinschaft entziehen. Ich kann dich nicht so behandeln wie einen normalen Christen. Ich muss die Gemeinschaft entziehen. Ich kann mit dir nicht Gemeinschaft haben. Außer, du bist bereit, über das Problem zu sprechen. Außer, wir setzen uns zusammen und schauen, was Unzucht ist. Ja, natürlich, dann kann man natürlich schon. Das heißt, da kann ich ihm helfen. Dann. Aber wenn er das nicht will, kann ich jetzt nicht mit ihm einfach Gemeinschaft pflegen. Ja. Klar, wenn das jetzt der eigene Sohn oder die Tochter ist, dann ist es wieder anders. Dann habe ich ja andere Verpflichtungen auch. Ja, klar, aber dem muss ich es auch zu verstehen geben, dass ich denjenigen nicht als Christ achten kann. Aber er sagt, er ist Christ oder sie sagt, sie ist Christ. Ja? Ich sage, nein, ich kann dich nicht so behandeln wie einen Bruder und wie eine Schwester. Jeder Christ ist also aufgefordert. Also so muss das Böse eliminiert werden aus der Gemeinde Israels und aus der Gemeinde Gottes. Sonst haben wir eine Vermischung, und dann eine Verweltlichung. Und dann ist der Unterschied zwischen Gottes Volk und den Heiden gar nicht mehr da. Ja. Ich dachte, dass dieser Gedanke noch, den habe ich gestern schon gesagt, Israel musste bei Jericho, Israel musste Gericht ausüben, oder? Gott, das Volk Israel, war der Exekutor, der Hinrichter des an Jericho. Und als Achan überführt war von seiner Sünde, dann musste Israel auch wieder einverstanden sein mit Gott und Gericht ausüben. Aber jetzt selbst Gericht. Israel musste Israel richten. Israel, das Volk, musste Achan richten. Damit war das war ein Selbstgericht. Das Volk Israel muss sich selbst als Volk richten. Das heißt, jetzt muss Israel hergehen und Achan und seine Familie verbrennen. Das ist ein Selbstgericht. Und die neutestamentliche Lektion ist genau dasselbe. Manchmal ist es so, Gott verwendet uns für die Heiden, nun, wir sind nicht die Exekutoren, aber wir sind sein verlängerter Arm, um ihnen das Evangelium zu bringen. Aber dann gibt es Dinge in unserem Leben, wenn wir selber jetzt sündigen, dann müssen wir bereit sein, uns selber zu richten. 1. Korinther 11, Vers 31 und 32, sonst würden wir von Gott gerichtet und gezüchtigt. Also wir müssen bereit sein, uns selber zu richten, so wie Israel bereit sein muss, in Kapitel 7, sich selbst zu richten, indem Achan jetzt eliminiert wird. Also wir müssen ins Selbstgericht gehen. 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Habe ich gestern erwähnt, ich lese nochmal, wenn wir uns selbst richten oder beurteilen, dann würden wir nicht dann würden wir nicht ein Strafurteil bekommen. Soweit. Sind da jetzt noch Fragen zu diesem Thema Gesetz und Josua, Jericho, Ai, Gesetzesaufrichtung? Also die Kapitel 5 bis 8 Josua und die neutestamentliche Anwendung und Parallelen. Wenn nicht, dann machen wir, also wir wollen jetzt dann in der nächsten Stunde noch die Liste der Gibeoniter durchnehmen. Das wird dann Kapitel 9 sein und dann die Unterwerfung aller Feinde, Kapitel 9 bis 12 für heute noch. Aber machen wir hier Pause und dann weiter.